Für heute hat der Herr mir das Thema Nachfolge auf das Herz gelegt. Liebe Geschwister, Jesus sucht keine Bewunderer. Modern würde man vielleicht sagen Groupies oder Fans. Jesus sucht Nachfolger. Rund 20 Mal in der Bibel spricht Jesus, folge mir nach. Das erste Mal lesen wir das in Matthäus Kapitel 4, Verse 18 bis 20. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht, Jesus spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Da lesen wir nicht von Diskussionen und Abwägen und was kostet mir die Nachfolge. Etwas die nächsten beiden Verse. Und als er, von Jesus ist da immer noch die Rede, von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder. Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Matthäus 9,9. Und als Jesus von da weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen. Der hieß Matthäus. Und er, Jesus, sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Vielleicht denkst du jetzt, dieser Ruf ging an die 12 Jünger und nicht an mich. Dieser Ruf geht aber genauso an mich und dich. Das beweisen die folgenden vier Verse. Diese Aufforderung finden wir in allen vier Evangelien. Starten wir in Matthäus. Matthäus Kapitel 16, ab Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben, seine Seele, im Griechischen steht da Psyche, gemeint ist das seelische Eigenleben, retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, und dann wird er jedem Einzelnen vergelten nach seinem Tun. Jetzt sagt der Herr Jesus uns offen, was es bedeutet, sein Jünger zu sein. Sich selbst verleugnen, das Kreuz tragen und ihm nachfolgen. Sich selbst zu verleugnen entspricht nicht der Selbstverleugnung, die wir im heutigen Sprachgebrauch verwenden. Vielmehr ist damit gemeint, sich der Herrschaft Jesus Christus zu unterstellen, dass das eigene Ich keinerlei Rechte mehr hat. Das Kreuz auf sich zu nehmen bedeutet die Bereitschaft, um Jesu Willen Spott und Leiden zu erdulden. Vielleicht sogar der Märtyrertod. Kennen wir zum Beispiel bei Stephanus. Es bedeutet auch, der Sünde, dem Ich und der Welt zu sterben. Christus-Nachfolge bedeutet, so zu leben, wie er, Jesus, gelebt hat. Und zwar in jeder Hinsicht, was auch Demut, Armut, Mitleid, Liebe, Barmherzigkeit und jede andere Tugend einschließt. Der Herr sieht zwei Hindernisse der Jüngerschaft voraus. Das sehen wir im Vers 25. Das erste ist die natürliche Versuchung, sich selbst vor Unbequemlichkeiten, Schmerzen, Einsamkeit oder Verluste zu schützen. Das andere Hindernis ist Reichtum. In Bezug auf das erste warnte uns Jesus, dass man keinerlei Erfüllung finden wird, wenn man aus selbstsüchtigen Gründen am Leben festhält. Wenn man sich dagegen Jesus rückhaltlos ausliefert, ohne die Kosten zu berechnen, wie es die Jünger gemacht haben, die Fischer, wird man den Sinn des Lebens finden. Die zweite Versuchung sehen wir im Vers 26, nämlich reich zu werden, ist völlig irrational. Jesus sagt, stellt euch einen Menschen vor, der so geschäftstüchtig und erfolgreich ist, dass er schließlich die ganze Welt besitzt. Diese verrückte Jagd nach Reichtum würde so viel von seiner Zeit und Energie kosten, dass er das eigentliche Ziel seines Lebens verfehlen würde. Was wäre es nütze, so viel Geld zu verdienen, dann zu sterben und die Ewigkeit mit leeren Händen zu verbringen? Der Mensch ist auf der Erde, um Größeres zu vollbringen, als ein Vermögen zusammenzuraffen. Er ist berufen, die Interessen seines Königs Jesus zu vertreten. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wenn er dieses Ziel verfehlt, ist sein ganzes Leben umsonst. Im Vers 24 hatte Jesus den Jüngern das Schlimmste vorhergesagt. Das ist ein Kennzeichen des Christentums. Du weißt am Anfang genau, was im schlimmsten Fall auf dich zukommt. Aber du wirst nie damit zu Ende kommen, die Schätze und Verheißungen zu entdecken, weil die so viel größer sind. Donald G. Bernhaus hat das mal so ausgedrückt. Wenn man alles Unerfreuliche der Schrift gesehen hat, dann gibt es nichts, was einem noch erstaunen könnte. Alles Neue, das wir in diesem Leben oder im nächsten Leben entdecken werden, wird für uns eine Freude sein. Im Vers 27. Nun erinnert der Herr die Seinen an die Herrlichkeit, die auf das Leiden folgen wird. Er weist auf seine Wiederkunft hin, wenn er mit seinen Engeln in der himmlischen Herrlichkeit seines Vaters auf die Erde zurückkehren wird. Dann wird er die belohnen, die für ihn leben. Man kann nur ein gelungenes Leben führen, indem man an diese wunderbaren Ereignisse denkt, über die Dinge nachsinnt, die dann noch wichtig sein werden, und sich anschließend mit aller Kraft um dies bemüht. Soweit die Aufzeichnungen dazu von Matthäus. Schauen wir uns an, was Lukas dazu sagt. Lukas Kapitel 9, Verse 23 bis 26. Er, Jesus, sprach aber zu allen, auch zu uns. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben, seine Seele, gemeint ist das seelische Eigenleben, retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meine Worte schämt, da kommt ein neuer Aspekt rein. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Nachdem Jesus seine eigene Zukunft umrissen hatte, früher im Kapitel 9, lud der Herr Jesus seine Jünger ein und uns alle, ihm nachzufolgen. Das würde bedeuten, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen. Sich verleugnen bedeutet freiwillig auf jedes sogenannte Recht auf Planung oder Entscheidung zu verzichten und Jesu Herrschaft in jedem Bereich des Lebens anzuerkennen. Sein Kreuz aufnehmen heißt freiwillig das Leben zu führen, das auch er, Jesus, führte. Dazu gehören viele Punkte, ich nenne ein paar. Der Widerstand deren, die man liebt. Vielleicht hast du schon Ablehnung erlebt, weil du Christ bist, ich kenne das. Die Verachtung der Welt, die nimmt ja laufend zu. Das Verlassen von Familie, Haus, Land und den Bequemlichkeiten des Lebens. Als ich mich taufen ließ in Luzern, ist niemand von meiner Familie gekommen, meiner leiblichen Familie, weil sie haben gesagt, wir haben dich als kleines Baby getauft, das reicht. Vollständige Abhängigkeit von Gott. Gott möchte uns versorgen, aber wir müssen ihm vertrauen. Gehorsam gegenüber der Führung des Heiligen Geistes ist ein weiterer Aspekt. Verkündigung einer Botschaft, die nicht bei allen beliebt ist und auf Applaus stößt. Denken wir nur an die momentanen politischen Diskussionen bezüglich der neuen Definition der Ehe. Ein Weg der Einsamkeit. Manchmal sind wir einsam in dieser Welt, da wir nicht von dieser Welt sind. Organisierte Angriffe von etablierten religiösen Autoritäten. Die gab es damals, die gibt es auch heute. Leiden um der Gerechtigkeit willen. Üble Nachrede und Scham. Die Hingabe des eigenen Lebens für andere. Die Tatsache, dass man gegenüber dem Ich und der Welt gestorben ist. Du kannst dazu selber noch weitere Punkte anfügen, die du kennst aus deinem Leben. Doch dazu gehört auch, das wahre Leben zu ergreifen. Es ist ja nichts, als wir nur etwas verlieren. Wir verlieren etwas wenig Bedeutendes im Vergleich zu dem, was wir gewinnen. Es bedeutet letztlich, den Grund unserer Existenz zu erkennen. Und es bedeutet ewige Belohnung. Wir schrecken instinktiv vor einem Leben zurück, in welchem wir unser Kreuz auf uns nehmen. Unser Verstand zögert zu glauben, dass dies der Wille Gottes für uns sein könnte. Doch die Worte Christi, wenn jemand mir nachkommen will, bedeutet, dass niemand ausgenommen oder entschuldigt ist. Unsere natürliche Absicht besteht darin, unser Leben durch selbstsüchtige, selbstzufriedene, alltägliche und belanglose Dinge zu retten, in Anführungs- und Schlusszeichen. Wir können unsere Vergnügungen und Begierden frönen, indem wir in Bequemlichkeit, Überfluss und Behaglichkeit schwelgen. Nur für den Augenblick leben und mit der Welt schachern. Unsere besten Talente tauschen wir dann gegen einige Jahre scheinbare Sicherheit ein. Aber dafür verlieren wir unser Leben, das heißt, wir verfehlen den wahren Sinn des Lebens als Christen und die tiefe geistliche Freude, die damit verbunden ist. Auf der anderen Seite können wir unser Leben um des Erlöses willen verlieren. Die Menschen werden denken, dass wir verrückt sind, wenn wir unsere selbstsüchtigen Pläne über Bord werfen, wenn wir das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit suchen, wenn wir uns ihm ohne Vorbehalte hingeben. Doch nur dieses Leben der Hingabe ist echtes Leben. Es bietet eine Freude, eine heilige Sorglosigkeit und eine tiefe innere Zufriedenheit, die sich nicht beschreiben lässt. Als der Heiland mit den 12 redete, stellt er fest, dass das Streben nach materiellem Besitz ein mächtiges Hindernis für eine völlige Hingabe sein kann. Deshalb sagt er im Grunde, stellt euch vor, ihr könnt alles Gold und Silber der ganzen Welt aufhäufen, könnt allen Landbesitz und alle Güter besitzen, alle Aktien und Wertpapieren, alles, was auch nur den geringsten materiellen Wert hat. Stellt euch vor, dass ihr in dem verzweifelten Versuch, alle diese Reichtümer anzusammeln, am wahren Sinn eures Lebens vorübergeht. Was würde es euch nützen? Ihr könnt alle diese Güter nur kurz besitzen. Es wäre ein verrücktes Geschäft, wenn ihr das eine kurze Leben für ein paar Spielzeuge aus Staub hergeben würdet. Ein anderes Hindernis, sich Christus völlig hinzugeben, ist die Angst vor Verachtung. Es ist völlig irrational, wenn ein Geschöpf sich seinem Schöpfer oder ein Sünder seines Heilands schämt. Ich sage es nochmal, es ist völlig irrational, wenn ein Geschöpf sich seines Schöpfers oder ein Sünder seines Heilands schämt. Und doch, wer von uns hat sich dessen noch nicht schuldig gemacht? Der Herr wusste, dass wir uns seiner schämen können und warnte uns ernstlich davor. Wenn wir der Schande ausweichen, indem wir ein Leben als Namenschristen führen und mit der Masse laufen, dann wird der Sohn des Menschen sich unsere schämen, wenn er kommen wird in seine Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Er betont die dreifache Herrlichkeit seiner Wiederkunft. Damit wollte er gleichsam sagen, dass jede Schande oder Schmähung, die wir heute für ihn ertragen, bei seiner Erscheinung in Herrlichkeit unbedeutend sein wird. Wenn wir sie mit der Schande vergleichen, die jene treffen wird, die ihn verleugnen. Markus beschreibt diese Begebenheit wie folgt. Markus 8, Verse 34 bis 37. Und der Jesus rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen: Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben, seine Seele, auch hier wieder das griechische Wort Psyche, gemeint ist das seelische Eigenleben, retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben, seine Seele geben? Dann sagte Jesus sinngemäß zu ihnen: Ich gehe, um zu leiden und zu sterben, damit Menschen gerettet werden. Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr jede selbstsüchtige Regung ablegen, absichtlich den Pfad der Verwerfung, des Leidens und des Todes wählen und mir nachfolgen. Es kann sein, dass ihr persönliche Bequemlichkeit, gesellschaftliche Vergnügen, irdische Bindungen, großartige Ziele, materiellen Reichtum und sogar das Leben aufgeben müsst. Derartige Worte stellen uns die Frage, wie wir eigentlich glauben können, dass es richtig ist, in Luxus und Annehmlichkeit zu leben. Wie können wir den Materialismus, die Selbstsucht und die Kälte unserer Herzen rechtfertigen? Seine Worte rufen uns alle, ein Leben der Selbstverleugnung, der Hingabe, des Leides und des Opfers zu führen. Immer wieder stehen wir vor der Versuchung, unser Leben zu retten, bequem zu leben, für die Zukunft vorzusorgen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, wobei das Ich dann im Mittelpunkt bleibt. Es gibt keinen sicheren Weg, sein Leben zu verlieren. Christus ruft uns auf, unser Leben für ihn und das Evangelium hinzugeben. In Römer steht, wenn wir unser Leib hingeben, ist das der einzige wahre Gottesdienst. Indem wir unseren Geist, unsere Seele, unseren Leib weihen, erwartet, dass wir unser Leben in seinen heiligen Dienst stellen und es, wenn nötig, für die Evangelisation der Welt hingeben. Das ist gemeint, wenn Jesus davon redet, das Leben zu verlieren. Es gibt keinen sicheren Weg, es zu gewinnen. Selbst wenn ein Gläubiger allen Reichtum der Welt während seines Lebens erlangen könnte, was würde ihm das nützen? Er würde die Gelegenheit verpassen, sein Leben zur Ehre Gottes und für die Errettung der Verlorenen zu führen. Das wäre ein schlechter Handel. Unser Leben ist mehr wert als alles, was diese Welt zu bieten hat. Werden wir unser Leben für Christus oder für uns leben? Vers 38. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Unser Herr erkennt, dass sich einige Jünger auf dem Weg der Jüngerschaft aus Angst vor Schmach straucheln könnten. Deshalb erinnert sie daran, dass diejenigen, die Angriffe um Jesu Willen zu vermeiden suchen, größeren Schaden erleben werden, wenn er in Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurückkommt. Welch ein Gedanke! Bald wird unser Herr auf die Erde zurückkommen, diesmal nicht in Knechtsgestalt, sondern in seine Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters zusammen mit den heiligen Engeln. Das wird ein Anblick blendender Pracht sein. Dann wird Jesus sich deren schämen, die sich jetzt seiner schämen. Möge seine Worte, wer sich meiner schämt, unter diesem ehebrecherischen und sündigen Schlecht unsere Herzen ansprechen. Wie inkonsequent uns des sündlosen Retters in einer Welt zu schämen, die voller Untreue und Sündhaftigkeit ist. Zu guter Letzt schauen wir noch in das Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 25 und 26. Wer sein Leben, seine Seele, gemeint ist das seelische Eigenleben, liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, das soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Die Verheißung der Ehre durch den himmlischen Vater. Viele Menschen meinen, dass im Leben nur Essen, Kleidung, Vergnügen zählt. Sie leben ausschließlich dafür. Doch indem sie so ihr Leben lieben, erkennen sie nicht, dass die Seele weitaus wichtiger als der Leib ist. Indem sie das Wohlergehen ihrer Seele vernachlässigen, verlieren sie ihr Leben. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die alles um Christi willen für Verlust achten, um ihm zu dienen. Verzichten sie auf das, was die Menschen so hoch schätzen. Das sind die Menschen, die ihr Leben zum ewigen Leben bewahren. Das eigene Leben zu hassen bedeutet, Christus mehr zu lieben als die eigenen Interessen. Um Christus zu dienen, muss man ihm folgen. Er will, dass seine Diener seiner Lehren gehorchen und ihm in moralischen Hinsicht gleichen. Sie müssen das Beispiel eines Todes auf sich selbst anwenden. Allen Dienern ist die ständige Gegenwart ihres Meisters und die Bewahrung durch ihn verheißen. Der Heilige Geist wurde auf uns alle ausgegossen. Und das bezieht sich nicht nur auf das jetzige Leben, sondern auch auf die Ewigkeit. Der Dienst jetzt wird Gottes Wohlwollen an einem zukünftigen Tag ernten. Was immer man an Schande und Schmähung hier auf Erden entdulden muss, oder vielleicht würde ich besser sagen, entdulden darf, ist klein im Vergleich zu der Ehre von Gott, dem Vater im Himmel, vor allem gelobt zu werden. Warum hat Jesus nicht nur im Tempel gedient? Er war ja 12, als er erstaunte, die Menschen erstaunte, die Schriftgelehrte, wie er die Schrift ihnen auslegte. Warum ging Jesus zu den Sündern, zu den Zöllnern und Prostituierten? Um das zu verstehen, müssen wir wirklich bei Matthäus 9,9 weiterlesen. Die Verse 10 bis 13. Und es geschah, als er, Jesus, in dem Haus zu Tische saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Das ist ein Zitat aus dem Prophetenbuch Hosea, Kapitel 6, Vers 6. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünden zur Buße. Lesen wir das noch aus Hosea 6, 6. Da steht, denn an Liebe oder auch an Barmherzigkeit und Bundestreue habe ich wohlgefallen und nicht an Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfer. Jesus ging zu den Sündern, weil sie ihn als Retter nötig haben. Er blieb nicht bei den selbstgerechten Pharisäern im Tempel. Da Jesus mit den Sündern der damaligen Zeit, zum Beispiel mit den Zöllnern, Kontakt pflegte, wurde er vom religiösen Volk und vom Klerus der damaligen Zeit verachtet und verfolgt. Sie wollten ihn mehrmals steinigen. Jesus nachzufolgen bedeutet für uns heute, wie Jesus und seine Jünger damals zu den Sündern dieser Welt zu gehen. Auch die heutigen Sünder benötigen den Retter Jesus, oder wie Jesus schreibt, den Arzt. Was damals galt, gilt auch heute. Eins garantiere ich dir aus eigener Erfahrung, wenn wir heute Kontakt mit Sündern der heutigen Zeit pflegen, das sind nicht mehr primär die Zöllner, wirst auch du auf Unverständnis und Verachtung stoßen, sogar von deiner eigenen Familie oder von den Mitchristen aus der Gemeinde, die sagen, was tust du dort, was hast du dort verloren? Jesus fordert uns in Matthäus 5 auf, Licht in dieser Welt zu sein. Matthäus 5, 14 bis 16. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, ein Tongefäß zum Abmessen von Getreide, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass ihr eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus Christus ruft uns Christen auf, Licht der Welt zu sein. Er sprach von sich selbst als dem Licht der Welt in Johannes 8 und Kapitel 12. Die Beziehung zwischen den beiden Erklärungen ist, dass Jesus der Ursprung des Lichtes ist und wir Christen dieses Licht reflektieren. Unsere Aufgabe ist es, seine Strahlen zurückzuwerfen, wie der Mond die Herrlichkeit der Sonne widerspiegelt. Wenn wir in Nacht den Mond anschauen, dann wissen wir, dass er nicht aus eigener Kraft leuchtet, sondern er reflektiert das Sonnenlicht. Genau so sollen wir das Licht Jesu reflektieren in dieser dunklen Welt. Der Christ ist wie eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt. Sie ist über ihre Umgebung erhöht und leuchtet in die Dunkelheit. Diejenigen, deren Leben die Charakterzüge der Lehre Christi widerspiegeln, können nicht verborgen bleiben. Man zündet nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel. Stattdessen wird man sie auf ein Lampengestell setzen, damit sie allen leuchtet, die im Haus sind. Jesus wollte nicht, dass wir das Licht seiner Lehre für uns selbst sammeln, sondern dass wir sie anderen mitteilen. Wir sollen unser Licht so leuchten lassen, dass die Menschen unsere guten Taten sehen, sodass sie den Vater im Himmel verherrlichen. Unser Leben soll ein Zeugnis sein für den Herrn. Die Betonung liegt hier auf dem Dienst eines christlichen geprägten Charakters. Das Gewinnende eines Lebens, in dem Christus deutlich sichtbar wird, spricht lauter als der Versuch einer Überzeugung durch Worte. Es geht nicht nur darum, dass wir uns jeden Sonntag treffen und uns gegenseitig mit dem Licht Christi anstrahlen. Wir treffen uns, um uns für unseren Dienst in dieser dunklen Welt durch die Woche hindurch zu rüsten und uns gegenseitig zu ermutigen. Unser wichtigstes Wirkungsfeld ist außerhalb der Gemeinde, durch die Woche hindurch. Ich habe hier ein kleines praktisches Beispiel. Ich habe hier eine Taschenlampe, das ist nicht mehr das neueste Modell, da gab es noch kein LED. Ich schalte die mal ein. Seht ihr das Licht? So. Jetzt sieht man schon besser. Egal wie groß, wie hell dein Licht ist, wenn du in die Dunkelheit gehst, um dort zu leuchten, sieht man es. Ich habe mal zwei gleiche Modelle von diesen Taschenlampen gekauft. Unsere Kinder haben die gebraucht in den Royal Ranger Lagern, um nachts aus dem Zelt zu schleichen und zur Toilette zu gehen. Und die Dinge sind wirklich robust. Ich weiß nicht, wie x-mal die im Schlamm lagen. Die sind schlagbeständig, wasserdicht. Aber diese Lampe ist kaputt. Nicht, weil sie im Feld war, sondern wegen Nichtgebrauch. Gebt ihr gerne mal rum, könnt ihr den Unterschied sehen. Versuch mal die blaue ein- und auszuschalten und mach das gleiche bei der gelben Lampe. Dann siehst du den Unterschied. Die blaue Lampe, übrigens meine Lieblingsfarbe. Ihr seht, unser VW ist außen blau. Die ist kaputt wegen Nichtgebrauchs. Weil seit unsere Kinder größer sind und nicht mehr zu mir kommen vor den Lagern, Papi, hast du mir noch eine Taschenlampe? Weil sie LED-Stirnlampen haben und sich um die Beleuchtung selber kümmern, sind diese beiden Lampen ein paar Jahre im Bürogestell gewesen. Und ja, wegen Nichtgebrauchs ist eine jetzt defekt. Es soll uns nicht so gehen wie diese blauen Taschenlampe, sondern wir sollen als Christen leuchten und unsere Aufgabe in dieser dunklen Welt ausüben. Das Beispiel mit dem Licht ein und aus. Je dunkler die Welt um uns ist, umso heller scheinen wir als Licht, leuchtet der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Ich wiederhole sehr gerne nochmals, unser wichtigstes Wirkungsfeld ist außerhalb der Gemeinde, durch die Woche hindurch. Jesus nachzufolgen bedeutet auch, an dunklen Orten dieser Welt sein Licht leuchten zu lassen. Der folgende Vers ist euch allen bestens bekannt, stammt aus der letzten Predigt. Diesmal habe ich den Fokus etwas anders gelegt. 1. Petrus 2, 9 bis 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden, die Vollkommenheiten, die Herrlichkeiten dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Der Herr Jesus Christus hat uns aus der Finsternis berufen zu einem wunderbaren Licht. Auch da haben wir in Bezug zu unserer Stellung als königliche Priester, ist dieser Auftrag, Licht zu sein in dieser dunklen Welt, ersichtlich. Liebe Geschwister, wir brauchen uns vor den dunklen Orten dieser Welt nicht zu fürchten. Hier zuletzt ein mutmachender Vers aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene, gemeint sind da die falschen Propheten und der Geist des Antichristes in den vorfolgenden Versen, habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort, für deine klare, herausfordernden Auftrag, den du uns gegeben hast, Licht zu sein in dieser dunklen Welt. Mach uns mutig, unser Licht leuchten zu lassen. Lass uns nicht nur uns gegenseitig am Sonntag anstrahlen, sondern lass dein Licht, das wir reflektieren dürfen, in dieser Welt sichtbar sein, an allen Orten, wo du uns hinführst. Und danke für diese Zusage aus dem 1. Johannesbrief. Der, welcher in uns ist, dein Heiliger Geist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Du hast den Tod besiegt, du hast den Teufel besiegt. Mit dir sind wir Sieger. Mach uns mutig, mach uns stark, wie wir es aus der Apostelgeschichte kennen, dass wir dein Licht sein dürfen und in dieser dunklen Welt für dich scheinen dürfen, dein Licht weitergeben. Amen.